FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast, Maya Peters, Executive Director Shopper and Omnichannel bei Grey Germany.
Viel Spaß beim Zuhören. Also man muss schon sehr effizient sein in dem, was man tut. Und ich glaube, man braucht viel Freude dabei. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir in so Initiativen wie Social to Shelf denken, dass wir eben auch da die ganze Shopper-Journey ein bisschen größer denken und nicht zu isoliert unterwegs sind, sondern eben gucken, wie wir auch eingebettet sind in so einem Gesamtkontext.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Heute mal mit Maya Peters von Grey Shopper.
Schön, Daniel. Ich freue mich. Hi.
Mich, dass du da bist. Du bist ja sehr viel unterwegs, auch auf Messen und stellst innovative Themen vor, die den Zeitgeist des Shopper-Marketings repräsentieren. Ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Insofern bin ich da immer ganz interessiert, neue Dinge zu lernen. Aber machst du und warum machst du das, was du machst?
Ja, also ich bin Maya. Ich bin seit 3 Jahren so ein bisschen zufällig ins Shopper-Marketing gefallen. Ich habe eigentlich eher einen digitalen Hintergrund. Ich bin Betriebswirtin, habe dann lange Zeit in Agenturen gearbeitet, war bei einer Digitalagentur, bei einer E-Commerce-Agentur, bin dann irgendwann in einer Kreativagentur gelandet. Jetzt seit 9 Jahren in Düsseldorf, auch schon eine ganze Weile bei Grey in unterschiedlichen Rollen. Habe damals angefangen bei uns in der Design-Unit bei KW43. Da sollte 2017 war das ein Digital-Team mit aufgebaut werden. Da habe ich angefangen und habe dann schon einige Bereiche jetzt auch bei Grey gesehen, habe mich da irgendwie immer stetig weiterentwickeln können. Hatten wir da eine enge Kooperation mit einer Social-Agentur in London, mit denen, wo ich hier eben den deutschen Standort aufgebaut habe. Dann war ich ein Jahr in Elternzeit, bin zurückgekommen und irgendwie war dann konnte ich eben bei Grey Shopper dann loslegen. Zuerst so gar nicht eigentlich genau ist, was die da machen. Klar, man hat so ein bisschen natürlich im Unternehmen mal mitgekriegt, so ein bisschen wie Shopper-Marketing, das sind irgendwie die da am POS, hatte aber herzlich wenig Ahnung von dem Bereich, als ich angefangen habe. Einen Account ein bisschen umstrukturiert, mich da echt eingearbeitet. Und so ist man dann nach einer Weile auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen möchte, nachdem sich bei uns in der Führung ein bisschen was verändert hat. Und das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Zufällig, ich sage aber heute immer, dass es echt ein Glücksfall für mich war, weil ich eben ja eher so aus der digitalen Ecke komme und dann so in diese physische Welt irgendwie reingekommen bin. Mission ist es eigentlich, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und eigentlich so einen gesamten Blick darauf zu haben.
Ja, toll. Und das Privatleben ist auch noch total im Balance. Du hast gesagt, du bist aus der Elternzeit direkt in so eine krasse Rolle gekommen.
Nicht direkt in der Rolle. Das kam dann, ich glaube, 1,5 Jahre später. War so, dass ich schon nach einem Jahr, ich war erst ein Jahr in Teilzeit, das war aber irgendwie nicht so richtig meins. Habe irgendwie früh gemerkt, dass ich einfach gerade auch so in einer Lebensphase bin, wo ich Bock habe, einfach auch zu arbeiten. Also ich kriege beides hin. Mir ist meine Familie super wichtig. Aber mir ist mein Job eben auch wichtig und er macht mir super viel Freude. Er macht mir noch mehr Freude, seitdem wir auch irgendwie viel mit KI arbeiten können. Also da habe ich irgendwie auch früh irgendwie einen Zugang zu gefunden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel. Also man muss schon sehr effizient sein in dem, was man tut. Und ich glaube, man braucht viel Freude dabei. Dann kriegt man das ganz gut unter einen Hut. Also ich sitze auch abends gerne mal am Laptop auf dem Sofa und arbeite noch. Echt Spaß macht.
Also mich freut es immer zu hören, wenn Menschen den Spagat kriegen, ist ja auch ganz gleich, ob Mann oder Frau, irgendwie verschiedene Themen. Gut, wenn man fokussiert arbeiten kann und es eben auch hinkriegt im Agenturleben. Aktuell hast du ja sehr viel Themen, die so, sage ich mal, social anfangen und am Regal enden. Oft über den Weg von den sozialen Medien direkt zum Ladentisch. Mhm. Wie schaffen wir es da, sodass die Begeisterung aus dem Internet nicht verloren geht?
Ich glaube, es ist einfach erstmal total wichtig, es zusammenzudenken, weil man muss sich halt immer vorstellen, dass so der Shopper oder der Konsument, die Konsumentin eben nicht so hart in Kanälen denkt. Das heißt, du bist eben jetzt nicht irgendwie, sitzt auf dem Sofa und bist in der digitalen Welt, weil du gerade irgendwie durch dein Feed scrollst und springst dann wieder in die physische Welt plötzlich, wenn du im Supermarkt stehst, sondern für uns ist es halt eine Aneinanderreihung von Momenten. Und ich glaube, wenn man da das versteht, dann hört man auch auf, so klassisch in diesen Channels zu denken, hier Social, hier POS und hier ist irgendwie noch die übergeordnete Brand-Marketing-Werbung, sondern wenn wir es einfach vernetzt denken. Und ich glaube, daran liegt schon der Schlüssel. Das heißt, es macht einfach total Sinn, wenn man über Social-Media-Marketing nachdenkt, genauso über Shopper-Marketing nachzudenken, wenn mein Produkt eben physisch im Laden kaufbar ist. Mit FMCG liegt es einfach total auf der Hand. Ich kenne keine Marke, die weder nur das eine noch das andere macht oder ja, alle Marken machen eben immer beides und da liegt es einfach auf der Hand, das zusammenzudenken.
Weil das ja trotzdem immer getrennte Berufe sind, also ich sag mal, unsere Ansprechpartner auf Kundenseite sind ja nichtsdestotrotz keine hybriden Ansprechpartner meistens, sondern kommen aus unterschiedlichen Töpfen. Ich finde das ja immer so ganz interessant. Wir hatten ja tatsächlich auch mal den Florian Hanke, zum miteinander zu connecten und als eine Welt anzusehen. Ich bin auch mal, auf ein Out-of-Home-Plakat gestoßen. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Da stand dann drauf sowas wie, man kann nicht online gehen, man ist online.
Stimmt, man ist es fast die ganze Zeit, ne? Weil man sich mal überlegt, wie viele Minuten am Tag man irgendwie an sein Handy hängt, dann ist das tatsächlich so. Ja,
genau.
Oder beim Labern hast dein Handy in der Hand und bist dann auch in beiden Welten, bist sowohl in der physischen als auch in der digitalen. Also im besten Fall connecte ich das irgendwie miteinander und schaffe dann Absprünge oder im Laden in die digitale Welt oder auch zurück. Oder ich schaffe eben Anlässe, in den Laden zu gehen und dort mein Produkt zu erleben.
Social to Shelf war ja ein Buzzword, was du lieferst.
Ja.
So Grey Shopper machst du ja wahrscheinlich 360 Grad, wahrscheinlich mit dem Shopper-Marketing aus verschiedensten Gesichtspunkten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind natürlich jetzt in der Unit wirklich spezialisiert auf das Marketing am POS. Das ist natürlich schon auch unser Kern. Das heißt, das ist das, was wir tagtäglich machen, rauf und runter, die ganzen Werbemittel, die ich dort eben finde. Trotzdem, ich persönlich mag ja das Wort 360 Grad nicht so gern, weil ich glaube, es ist so ein bisschen überholt zu sagen, ich habe irgendwie eine übergeordnete Idee, ein Key Visual und das klatsche ich dann einfach überauf und habe eigentlich auf allen Kanälen das Gleiche. Ich glaube, das ist es nicht, sondern es geht wirklich darum zu überlegen, was ich in welchem Kanal denn eigentlich brauche oder was braucht der Konsument an welchem Touchpoint. Bedeutet für mich, dass ich vielleicht am POS nicht nochmal die ganzen Argumente liefere für ein Produkt, sondern ich eigentlich eher auch so eine Wiedererkennung schaffe und eine Erinnerung. Also ich habe mir ja auch schon im Digitalen was aufgebaut und ich glaube, es geht eher darum, das zu triggern. Das heißt, der POS kann auch eine ganz andere Rolle einnehmen, wirklich dann noch das Produkt zu verkaufen, weil ich sehe das Produkt schon, ich stehe schon davor. Also brauche ich dann vielleicht nicht nochmal ein Argument, warum dieses Produkt jetzt so toll ist, sondern ich muss vielleicht nochmal diesen Link schaffen zu dem Moment, den ich aufgebaut habe. Da steckt einfach total viel drin.
Oder auch zu dem Handelspartner oder womöglich sogar dem lokalen Handelspartner, der ganz anders tickt. Wir hatten jetzt den Florian Beck da, der in der Region Bodensee eben Exekutionen vor Ort zuständig ist. Und der sagt dann so jetzt, ja, wenn jetzt die Erdbeerzeit losgeht, naja, dann guckt er halt sich auch mal an. Oder was ist denn, wenn es jetzt schon mal gut wird und man theoretisch heute schon grillen kann? Eigentlich ist es ja eher kalt im März, aber will er jetzt diesen Zusatzumsatz mitnehmen, ja oder nein? Dann muss er als jemand, der auf der Fläche arbeitet, eben reagieren und kann eben auch dafür sorgen, dass er schnell nochmal eben selbst was aufbaut. Und ich glaube, da ist es halt auch heute so eine Erkenntnis, dass man nicht mehr in Kampagnen fürs Jahr plant oder nur denkt, sondern dass man vielleicht auch das so ein bisschen mitnimmt, nicht nur die saisonalen Anlässe, sondern tatsächlich auch manchmal so dieses Spontane im Alltag.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist natürlich oft schwierig wirklich in der Umsetzung, weil du natürlich lange Vorlaufzeiten hast, du hast vielleicht ein Display, das du konzipierst und dann druckst und so weiter. Da gibt's halt einfach auch dann Möglichkeiten, trotzdem spontan zu reagieren. Also wenn du einfach mit QR-Codes arbeitest, die vielleicht auf eine Kampagnen-Landingpage linken, die kannst du ja dann dynamisch austauschen, ja, und dann auch wirklich anpassen. Also es gibt schon Möglichkeiten, obwohl du eben sehr statische Hardware hast, mit dynamischen Inhalten zu arbeiten. Also sowas finde ich immer ganz schlau. Oder ja, ich glaube auch, es ist wichtig, einfach auch agil zu sein und schnell zu sein. Ich stand ja jetzt auf der Bühne in Berlin, auf der E-Commerce Berlin Expo mit TikTok und mit More Nutrition. Das fand ich ganz spannend, wirklich von bei denen mal zu gucken, wie unglaublich schnell die sind. Die sind von Produktentwicklung, bis die im Regal stehen, brauchen die 6 Wochen. Und wenn du dir anguckst, was da große Markenartikel, die brauchen da teilweise 12 Monate für. Ist vielleicht nicht jeder so eine junge Brand, aber trotzdem sieht man einfach, was möglich ist, wenn man man schnell ist, wenn man guten Kontakt eben auch zu seinem Händler hat. Edeka stand auch noch mit auf der Bühne. Also wir hatten da so ein kleines Panel. Und da müssen einfach alle Zahnräder zusammengreifen. Das heißt, der muss sich mit dem Handel austauschen. Und ja, es ist schon möglich, da auch schnell was auf die Straße zu kriegen.
Dass ich mich freue, dass wir heute dafür sagen, dass wir mal wieder die Gästestruktur ein bisschen korrigieren. Wir haben nämlich 64% männliche Gäste immer noch, 29% weibliche Gäste und 7% gemischte Gesprächsrunden. Die Nina hatte das neulich mal ausgewertet, also die ersten 100 Folgen von FMCG Vibes. Und was halt auch aufgefallen ist, wir haben zu 28% immer über Retailhandel und Category Management gesprochen, aber nur zu 8% über Nachhaltigkeit und Ernährung. Mhm. Das müssen wir halt auch nochmal korrigieren. Aber ja, was glaubst du? Sind diese Themen Nachhaltigkeit und so weiter immer noch so, sage ich mal, eher so Themen, die man so optional manchmal noch denkt? Oder glaubst du, dass sich das auch mehr in die Richtung entwickelt? Ich glaube,
Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiges Thema. Ich finde es auch sehr gut, dass man über nachhaltige Materialien am POS nachdenkt. Ich meine, es geht ja auch viel gerade noch in die digitale Richtung. Das heißt, ich habe ja oft dann auch gar keine Pappe mehr oder ein bisschen die Richtung ist die, dass ich eben auch digitale Flächen habe. Ob die jetzt viel nachhaltiger sind, also wie sie produziert werden, muss man dann auch nochmal sich ganz genau angucken. Aber tendenziell passiert da total viel und ich finde es auch wichtig, darüber nachzudenken oder Displays zu haben, die vielleicht wiederverwendet werden, wo vielleicht einfach nur ein Teil des Displays ausgetauscht wird und vielleicht an sich stehen bleibt und vielleicht das Topschild getauscht wird. Finde ich wichtig und ich glaube, es ist weiterhin auch ein großes Thema.
Das war so ein bisschen die Überleitung zum Punkt Werte und Nachhaltigkeit, dass Kunden heute halt, also Endverbraucher, stärker auch auf Umwelt und Herkunft achten. Andererseits haben wir auch in verschiedenen Folgen schon mal erfahren, der Konsument ist und bleibt hier zufrieden. Also das Interview mit Seeberger hat das auch nochmal klar gemacht. Nichtsdestotrotz, wie vermittelt man solche wichtigen Informationen auch in der kurzen Zeit, die ein Kunde für die Auswahl eines Produktes im Laden hat?
Naja, ich meine, oft ist es natürlich so, dass der Kunde da schon eine gewisse Vorstellung mitbringt. Ich meine, als Agentur reagierst du dann drauf oder kannst natürlich dann auch proaktiv Vorschläge machen. Ich glaube aber, das ist schon ein Thema, was auch vom Kunden getrieben werden muss. Ich glaube, da kann man als Agentur beratend dabei sein. Ich glaube aber, das muss schon so auch, ich finde, ein Kunde muss das immer wollen. Wenn ein Kunde da nicht in die Richtung denkt, finde ich, ist es immer schwierig, sowas dann auch zu verkaufen oder hinzuberaten. Das ist tatsächlich auch in allen Bereichen so meine Erfahrung. Man kann als Agentur, man hat immer selber eine Vorstellung, wie was sein sollte, aber am Ende muss der Kunde dann selber wissen, was er tut und man kann ihn dann auch den Weg begleiten.
Ja, was sagst du zum Thema neue Arbeitsweisen, Unternehmenskultur? Du sagst auch, du kamst eigentlich aus einem anderen Bereich, bist dann in dieses Shopper-Marketing reingekommen. War das für dich ein einfacher Cut oder musst du sagen, es hat eine Zeit gebraucht, um da reinzukommen und überhaupt?
Eigentlich ging es tatsächlich relativ schnell. Ich bin ja so ich versuche schon sehr modern zu führen und habe schon, also ich bin nicht so der Freund von starren Hierarchien, sondern ich glaube, wir sind alle erwachsene Menschen und so kann man auch alle behandeln und ich bin dafür maximale Freiheit auch, also so führe ich mein Team. Teilweise habe ich einfach auch Kollegen, die sind deutlich länger als ich auch nochmal im Job und irgendwie 20 Jahre älter. Den brauche ich jetzt nicht erklären, wie die Welt funktioniert. Da ist es, glaube ich, bei allem wichtig, denen auch den Raum zu geben. Und ich frage auch gerne mal meine Kollegen, KollegInnen, die älter sind, auch einfach mal, wie würdet ihr es denn machen? Wie ist denn eure Erfahrung? Und weil ich es vielleicht nicht weiß. Und ich glaube, es ist wichtig, offen dafür zu sein. Ich bin Freund von sehr transparentem Projektmanagement. Also wir haben bei uns in der Agentur viel umgestellt. Dann auch bei uns sogar in unserer kleinen Unit in Silos unterwegs. Da haben wirklich auch die Kundenteams teilweise nicht miteinander gesprochen, haben teilweise noch sehr oldschool gearbeitet, sich zig E-Mails am Tag geschrieben, sowohl intern und extern. Und da haben wir halt einiges umgestellt, einfach weil ich halt da auch anders geprägt bin. Ich viel digitales Projektmanagement gemacht habe, ich nach Scrum ausgebildet bin, agil arbeiten kann. Und da haben wir ziemlich viel verändert bei uns in den Strukturen und tatsächlich auch mit Erfolg. Also wir haben unsere Effizienzen im Team verbessert, unsere Auslastung, dadurch, dass wir eben auch vernetzter arbeiten, dass wir uns innerhalb der Teams mehr unterstützen. Und da sprechen die Zahlen so ein bisschen für sich.
Ja, ich in einem anderen Podcast zu einem ganz anderen Thema habe ich nur diesen Spruch gehört, das ist irgendwie hängen geblieben. Prozesse sind langweilig, aber das Wichtigste.
Ja, ich glaube vor allem, dass sie eben auch Kreativität freisetzt. Also wir sind bei uns im Shopper-Team extrem strukturiert. Ich bin das auch, aber auch unser Team war das vorher schon. Wir haben eine extrem penible Ablage. Das heißt, da kannst du wirklich irgendwie Jobs, die vor zehn Jahren irgendwie gemacht wurden, finden wir sehr schnell auf in unserer Serverstruktur, weil wir da wirklich peinlich genau darauf achten, dass da Dateien richtig benannt sind, in dem richtigen Ordner liegen und zugänglich sind. Und ich glaube, das ist auch so bei uns. Ich meine, wir haben teilweise auf Kunden, wir haben 70 parallel laufende Jobs. Also da wird morgens was eingebrieft, abends ausgeliefert. Da musst du extrem strukturiert sein. Und das dann kombiniert eben auch mit einem agilen Projektmanagement. Ich glaube, das ist so zumindest mal, was unsere internen Prozesse angeht, war so der Schlüssel, dass wir da auch nochmal deutlich schneller sein konnten in der Auslieferung.
Ja, total interessant. Ich meine, je größer auch eine Firma ist, desto relevanter sind sie auch Spielregeln, die Orientierung bieten.
Ja, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben so ein bisschen auch mehr Transparenz geschaffen, indem wir auch die Kreation zum Beispiel mehr einbinden oder ihnen mehr Transparenz geben, was parallel eben noch an Jobs passiert. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass Kreative wissen, wie viel ein Job wert ist, also für wie viel er verkauft wurde. Das heißt, dass du dann auch selber ein Gefühl dafür hast, wie viel muss denn da eigentlich auch geliefert werden. Das sind einfach so Sachen, die früher so nicht waren, die wir aber heute einfach, wo wir einfach auf maximale Transparenz und auch Verantwortung der einzelnen Teammitglieder zählen.
Jetzt ist es ja so, dass in so einer großen Agentur auch so wahnsinnig verschiedene Leute mit verschiedenen Expertentöpfen arbeiten. Du sagtest gerade, du regierst quasi nicht in dem Sinne da rein, sondern jeder führt so ein bisschen auch sein Thema an und so auf diese Art und Weise gelingt der Austausch. Das hat ja auch mal der Michi Götz bei uns gesagt, dass er quasi auch nicht der klassische CMO ist, der für alles irgendwie den Hut auf hat, sondern da irgendwie seinen Experten vertraut, ganz bewusst, damit das halt gelingt.
Ich glaube, man darf trotzdem nicht zu weit weg sein. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist wichtig, dass wirklich jeder, so dass man Verantwortung auch abgibt. Ich muss mich nicht überall einmischen. Meine Einstellung ist ja immer, wenn man mich nicht mehr braucht, wenn ich mich überflüssig gemacht habe, habe ich meinen Job richtig gemacht. Also das ist auch so weiterhin das Ziel und in großen Teilen tatsächlich so umgesetzt, dass ich mich nicht mehr, also ich bin nicht mehr in allen Themen da operativ so drin, sondern mein Ziel ist es gerade vor allem eben auch zu schauen, dass wir eben auch in 10 Jahren noch relevant sind oder in 5 Jahren und wie sich eben unsere Agentur, ich meine aus dem klassischen Shopper-Marketing, auch wie wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir in so Initiativen wie Social to Shelf denken, dass wir eben auch da die ganze Shopper-Journey ein bisschen größer denken und nicht zu isoliert unterwegs sind, sondern eben gucken, wie wir auch eingebettet sind in so einem Gesamtkontext.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, sich selbst überflüssig machen, das ist ja, erfordert ja auch ein besonderes Mindset. Das kann ja auch nicht einfach jeder. Das fällt einem wahrscheinlich leichter, wenn man immer schon agil unterwegs war. Du hast gesagt, du hast das gelernt. Also du hast in der Richtung eine Ausbildung gelassen.
Ja, ich habe tatsächlich so ein Scrum-Zertifikat irgendwann mal gemacht. Das war, glaube ich, eine 2-tägige Ausbildung, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, es ist vor allem, es ist weniger die Ausbildung, sondern eher so das Denken und das Arbeiten in so einem agilen Umfeld. Und also wirklich praktisch anzuwenden. Also ich habe da eher so die Grundprinzipien so für mich mitgenommen und es entspricht einfach auch so meiner Persönlichkeit zu arbeiten und das ist dann einfach da an der Stelle ein guter Match gewesen.
Mega interessant. Vielleicht nochmal hinten raus, so, was ist so deine Zukunftsvision? Gibt es sowas? Du sagtest, KI wird immer wichtiger. Was bestimmt den Handel in den nächsten 5 Jahren?
Also ich glaube, KI ist in allen Bereichen wichtig, wenn wir jetzt wirklich auch so an die Kampagnenaussteuerung denken oder auch in der ganzen Performance-Messung. Das hatten wir noch gar nicht angeschnitten. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass wir anfangen, die Wirksamkeit von POS-Kampagnen zu messen, auch in Kombination mit einer Social-Kampagne. Das ist ja auch so, nochmal auf dieses Social-to-Shelf-Beispiel zurückzukommen, dass wir eben nicht nur so nach Bauchgefühl irgendwie gucken, komm, wir machen jetzt mal irgendwie noch eine POS-Aktivierung zu unserer Social-Aktivierung dazu, sondern da auch Datenpunkte zu haben, eine Messbarkeit herzustellen, welchen Impact hat das denn eigentlich, daraus auch zu lernen. Und aus diesen ganzen Datenpunkten, da kommt halt KI dann auch ins Spiel, weil jetzt auch die Euroshop ja in Düsseldorf, wo man einfach auch so viel sehen konnte, was da so rein, also technologisch eben auch passiert am POS, irgendwelche digitalen Preisschilder, die sich dynamisch anpassen, Und da steckt einfach, also ich glaube, dass nochmal viel, viel mehr Technologie auch in den Einzelhandel oder in den Retail-Bereich kommen wird. Und auch da lohnt sich, glaube ich, manchmal so ein Blick nach China. Was passiert da eigentlich? Also auch super spannend. Und da kann man, glaube ich, schon mal so ein bisschen so 10 Jahre weiter gucken, was denn generell möglich ist. Also auch da nochmal diese ganz starke Vernetzung von Smartphone und physischem Erlebnis im Laden. Also das, da sind die Chinesen, glaube ich, ganz weit vorne.
Womit wir wieder so eine kleine Überleitung schaffen innerhalb der verschiedenen Episoden, die Theresa Schleicher, die Zukunftsforscherin, die bei uns zu Gast war, hat auch mal über China geredet. Interessant, ja. Ja, cool. Also wir teasern hier ohnehin immer nur an. Wenn man dich mal treffen möchte, kann man sich ausführlich mit dir unterhalten. Du sagtest gerade Euroshop. Was sind so deine Messen? Wovon versprichst du dir viel? Oder was macht dir einfach Spaß dann an der Stelle?
Ich bin auf jeden Fall auf der K5. Ich glaube, ich habe vorletzte Woche endlich mein Ticket gekauft, mein Early-Bird-Ticket. Ist ja auch so eine kleine Investition. Ich war noch nie da. Ich glaube aber, es ist tatsächlich dieses Jahr so die mit relevanteste Messe, also im Retail-Bereich. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, im Juni ist die, oder? Ich habe den Teil, habe ich gerade gar nicht parat. Ich glaube, Hotel ist aber schon gebucht, also ist auf jeden Fall eingeplant. OMR bin ich noch unschlüssig. Ich habe noch keine Tickets. Die ist ja jetzt Anfang Mai. Ich war die letzten Jahre eigentlich immer da. Möglicherweise priorisiere ich sie aber auch ein bisschen nach hinten.
Die K5 war bei uns ja auch schon mal zu Gast. Eine Person von Verena Schlüppmann. Also da kann man sich auch noch mal durchhören auf jeden Fall, was macht die K5 eigentlich besuchenswert. Und ja, ich glaube, Online-Marketing-Rockstars ist halt einfach irgendwie auch ein bisschen so die Party geworden in den letzten Jahren. Aber auch da kann man bei uns reinhören, den Roland Eisenbrand.
Ich höre gerne die OMR-Education-Podcast, hört ich ja auch ganz gern, wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Themen eintauchen möchte. Also ja, man kann von der OMR jetzt irgendwie Gutes halten und Schlechtes. Es ist auf jeden Fall immer viel los. Es gibt immer sehr einfach bekannte Gäste auf jeden. Aber es ist natürlich immer so auf Messen, ne? Am Ende gehst du halt nicht so richtig tief in die Themen rein. Das ist dann schon spannend, irgendwie so einen Talk sich dann auch mal anzuhören. Aber dass man dann so wirklich sagt, okay, jetzt gehe ich aber nochmal viel, viel schlauer nach Hause, hat man dann auch nicht unbedingt. Ich glaube, es geht dann vor allem auch darum, eben Leute zu treffen und wirklich auch da wieder physisch zusammenzukommen. Also ist natürlich schon was anderes, ob ich jetzt irgendwie zu Hause in meinem Arbeitszimmer sitze oder irgendwie raus in die Welt gehe. Heute Mittag übrigens treffe ich eine Freundin, die ich letztes Jahr auf der OMR auf der Straße noch kennengelernt habe, als wir zusammen über die Ampel gelaufen sind. Also auch sowas kann entstehen und das passiert natürlich auch nur, wenn man rausgeht in die Welt.
Ja, dann muss ich da auch nochmal nachbohren. Wie hoch ist deine Reisebereitschaft?
Ich reise tatsächlich nur noch gezielt. Also es hat sich natürlich verändert, seitdem ich ein Kind habe. Der vermisst mich schrecklich, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich war jetzt in Berlin, war ich sogar 2 Nächte weg. Aber ich freue mich dann auch immer wieder nach Hause zu kommen. Ich reise nicht mehr sinnlos, so Hauptsache irgendwie mal raus. Das nicht, aber ich bin schon auch gern mal unterwegs, wenn es Sinn macht. Ja.
Du hast die Effizienzbrille auf.
Ja, auf jeden Fall. Die muss ich aufhaben. Mein Tag ist tendenziell zu kurz. Manchmal denke ich mir auch, warum muss ich eigentlich 7 oder 8 Stunden schlafen? Warum reichen nicht 4? Aber kannst du mit mir auch nichts anfangen. Also da muss ich schon drauf achten, dass ich dann auch wirklich irgendwann um 23 Uhr spätestens im Bett liege, damit ich meinen Tag dann auch schaffe. Das Gute ist, dass ich ein hohes Energielevel habe. Das spielt mir da so ein bisschen in die Karten.
Ja, schön, dass du da warst. Vielleicht noch die allerletzte Frage. Das diese Frage hat auch Nina, mein Co-Host Nina, etabliert. Dein Wunsch ans Universum?
Mein Wunsch ans Universum, dass wir aufhören, in so Konkurrenz oder so ein Konkurrenzdenken zu haben, sondern dass wir versuchen, wirklich mehr zusammen zu machen und zu kooperieren. Ich glaube, das ist so mein Wunsch, dass Menschen verstehen, wenn man kooperiert, zusammenhält, dass man einfach deutlich mehr schafft, als wenn man Einzelstreiter ist und irgendwie nur so immer so sein eigenes Ding durchzieht. Das würde ich mir wünschen, dass mehr dahinter steigen und das auch so sehen.
Ja, ein mega Schlusswort. Das bringt mich zum allerletzten Link, auch innerhalb des Podcasts. Nils Pickenpack von Connecting Brands hat nämlich mal gesagt, wer kooperiert, der profitiert. Und damit schließen wir den Podcast. Vielen Dank, dass du da warst, Maya Peters von Grace Shopper.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.